Ja, ich wurde gebeten, was zu erzählen, wie freie Software entsteht, wie sie entwickelt wird. Und da gehe ich hauptsächlich auf die freie Software ein im klassischen Sinne. Ich werde ein paar Mal noch erzählen, wie es in Firmen aussieht, aber das wird eher im Hintergrund stehen. Ansonsten, ich habe es gestern gemerkt, es gab relativ viele Fragen. Ihr könnt gerne zwischendurch fragen. Wenn es sehr viel wird, wäre es mir allerdings lieb, wenn irgendjemand die Fragen aufschreibt und wir die dann nachher en bloc diskutieren können, sonst wird das mit dem Vortrag doch sehr zerstückelt. Nah genug? Okay. Erstmal klassische Softwareentwicklung. Wie sieht das aus? Das ist so das, was einem an der Universität beigebracht wird. Das Wasserfallmodell fängt an mit der Problemanalyse, diskutiert darum, erstellt eine Anforderungsdefinition oder Produktdefinition, segnet das mit dem Kunden ab, geht dann weiter in die nächste Stufe, die Implementierung, dann gar nicht weiter, Entwurf, vielleicht noch mehr Prototyping, dann geht es in die Implementierung, dann ist die irgendwann abgeschlossen, man macht den Systemtest, ausgedehnte Testphase, immer sehr wichtig, und setzt das Teil dann letztendlich ein. Vorgesehen ist, dass jeweils zurückgesprungen wird, dass man verschiedene Iterationsstufen hat. Ich habe sie gestrichelt, weil sie, naja, eher theoretisch vorgesehen sind. Das Ganze ist das Modell, was einem an der Universität so gelehrt wird, wenn man sich Software Engineering oder Software Technik oder sowas anhört. Die Realität sieht aber ein bisschen anders aus. Da ich gerade sehe, dass du viel mitschreibst, wenn du Interesse hast, kann ich dir die Folien auch per Mail schicken. Also du brauchst nicht alles mitzuschreiben. Du musst mir nur im Anschluss daran eine Mail schicken. Gut. Ja, wie sieht es tatsächlich aus? Es gibt einen Auftrag, da gibt es anschließend eine gewisse Produktdefinition und einen Vertrag, das und das soll gemacht werden. Mal abgesehen von firmeninterner Software, die entwickelt werden soll. Dann wird entwickelt, da werden Programmierteams gebildet, so 6 Gruppen stark, vielleicht 3-4 Stück parallel, jeweils mit einem Leiter und darüber wieder jemand, der das gesamte Projekt leitet und managt. Und Information fließt nur sehr gezielt, so vom Management zu dem Hauptprojektleiter, von dem wieder zu seinen Unterprojektleitern und von denen zu den Entwicklern, was natürlich, wenn man sich das mal überlegt, auch bedeuten kann, da sind 3 Stufen drin, da findet natürlich ein gewisser Informationsverlust bestimmt statt. Jedes Team selbst hat einen relativ kleinen Arbeitsbereich, soll halt spezialisiert nur an diesem einen Teil arbeiten. Dann gibt es Meilensteine, wo bestimmte Phasen fertig sein sollen, also wo eigentlich schon die Testphase, der Meilenstein ist eigentlich schon hinter der Testphase, weil dieses Stück, was da entwickelt sein sollte, müsste natürlich da schon fertig sein und getestet sein, muss halt vorgeführt werden. Deadlines, wenn irgendwie das Marketing anfangen soll, das Produkt soll irgendwann verkauft werden, dann muss irgendwann so die Werbetrommel gerührt werden. Letztendlich die Vermarktung des Ganzen und zum Schluss quasi nur noch Support, Schulung und Wartung, also Weiterentwicklung. Aber ja, das Produkt ist teilweise fertig, teilweise fängt man dann aber auch wieder an zu sagen, okay, das und das und das muss doch rein, dann geht es wieder von oben los, wenn man Erweiterung haben will. Ja. Theoretisch ja, in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Also in der Praxis hat man das wird das Wasserfallmodell nicht wirklich eingesetzt. Also teilweise schon, aber zu großen Teilen hast du es, dass du einfach die Vorgabe hast, dann und dann muss dieses Teil fertig sein. Sagen wir mal, das Ziel ist, ein Mailprogramm zu erstellen. Dann muss nach einem Monat die komplette Verwaltung von Adressen fertig sein, mit Oberfläche. Nach 2 Monaten muss zusätzlich fertig sein der Pop-Client und der IMAP-Client. Parallel dazu das Modul, was irgendwie Mails senden kann. Ja, bei der Softwareentwicklung treten natürlich Probleme auf. Ein paar hatte ich gerade schon versucht anzudeuten. größte Problem, ganz zu Anfang, sind unvollständige Anforderungen. Die Kunden wissen oftmals gar nicht genau, was sie wollen. Von daher ist eine Produktdefinition so ein bisschen schwierig. Spannende Spezifikation kommt noch hinzu, wenn sie denn versuchen oder denken, etwas zu wissen, wird das auch noch sehr schwammig verklausuliert, sodass man teilweise nachher gar nicht mehr so genau weiß, was sollte da nur eigentlich gemacht werden. Oftmals werden Wünsche irgendwann nachgereicht, klassischer Fall, man ist irgendwie ein halbes Jahr schon am Arbeiten und dann fällt dem Kunden ein, das wollten wir doch ganz anders haben. Da freut man sich dann natürlich als Entwickler immer sehr. Und natürlich auch, leider, viele nicht eingehaltene Meilensteine und Deadlines. Durch die gesamte Kommunikation, durch die Hierarchien dauert vieles sehr lange. Teilweise muss sich lange eingearbeitet werden oder sonstige Probleme tauchen auf. Auf jeden Fall, Termine werden auf Monate verzogen oder verzögert, bis die Module, die fertig sein sollten, überhaupt fertig sind. Die gesamte Entwicklung zieht sich extrem in die Länge. Fakt ist auch, dass teilweise sogenannte Programmiersessions anstehen oder gemacht werden, wenn irgendwie eine Vorführung ansteht. Wenn man weiß, okay, in einem Monat muss irgendwas fertig sein oder dann kommt irgendwie ein Vertreter vom Kunden, der irgendwas sehen will. Naja, okay, klappt noch. So einen Monat oder eine Woche vorher tritt dann Panik auf und 4 Tage vorher werden dann die Nächte auch zum Tag gemacht. Und dann muss halt in einer Nacht- und Nebelaktion so viel noch geschafft werden, dass der Kunde denkt, okay, es funktioniert. Oder wenn es nicht der Kunde ist, es ist eine Messe, CeBIT-Systems sind immer gute Triebkräfte für sowas. Weil man hat den Stand ja schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher geplant, da muss ja dann auch was fertig sein. Im Endeffekt wird das Ganze dann teilweise halbfertig, teilweise verspätet ausgeliefert. Das Ergebnis kann natürlich entsprechend auch fehlerhaft sein. Ist sogar ziemlich stark anzunehmen, weil zwischendurch natürlich ziemlich gehudelt wurde. Dadurch erhöht sich natürlich der Wartungsaufwand extrem, was zu Anfang gar nicht eingeplant war meistens. Und bei proprietärer Software hat man natürlich noch ein ziemliches Risiko. Zum einen ist die Sicherheit nicht nachvollziehbar, ich kann nicht in den Code reingucken. Gerade bei Mail-Geschichten zum Beispiel, wo wird das Passwort übertragen, wie wird das übertragen, was wird an Mails noch angehängt, wie wird mit irgendwelchen Schlüsseln umgegangen, wie wird verschlüsselt. Und natürlich das Problem, was passiert, wenn die Firma, die die Software erstellt hat, pleite geht. Ich meine, ich habe keinen Quellcode. Ich kann nicht zu einer anderen Firma gehen und sagen, okay, der ursprüngliche Autor, den gibt es zwar nicht mehr, aber ich möchte bitte noch dies und jenes haben, mach mal. Dann könnt ihr auch nur sagen, ja, show me the code. Wo ist er denn? Noch kurz zur Kommunikation. Ist stark hierarchisch. Die Kreise sollten die Entwickler darstellen und der Informationsfluss ist dementsprechend, also nur von oben nach unten. Und es ist sogar so, dass teilweise nicht erwünscht ist, dass die Leute untereinander kommunizieren. Das geht ja dann an den Hierarchien vorbei. Da untergräbt man ja dann Autoritäten. Das ist dann nicht gewünscht, oftmals. Wir werden gleich sehen, dass es bei freier Software erheblich anders funktioniert. Wie entsteht freie Software überhaupt? Meistens ist es eine Antwort auf ein Bedürfnis. Also irgendjemand stellt fest, dass das wird gebraucht und das wird dann gemacht. Es ist anders als bei herkömmlicher Software, wo die Leute glauben, man bräuchte irgendetwas, was dann erstellt wird. Also man bräuchte den 500. Mail-Client, den 70. Webbrowser. Ganz wichtig, deshalb Opera muss unbedingt sein, das hat die Welt gebraucht. KDE als Antwort auf Windows. Ziel war eine einfache Oberfläche für freie Software, Quatsch, für freie Betriebssysteme oder für Unix allgemein zu schaffen. GNOME als Antwort auf KDE, weil KDE nicht frei war im Gesamten. Die Problematik mit KDE und Qt. Magic Point als Antwort auf eigentlich will ich meinen Vortrag auch unter Linux halten. Was ihr hier seht, ist übrigens MagicPoint, also dieses Präsentationsprogramm. Von daher meistens als Antwort auf irgendein Bedürfnis. Ein anderes Phänomen ist der Eigenbedarf. Viele freie Software entsteht dadurch, dass der Entwickler, der sie letztendlich beginnt, irgendetwas braucht. ISDN vor Linux. Fritz Elfert wollte Linux oder ISDN halt auch unter Linux betreiben. Also es gab es nicht, also musste er irgendwie zusehen, na, muss er halt selbst was anfangen. Und selbst rausfinden, wie funktionieren die Karten, wie kommt man da ran, wie kann ich das in den Kernel einbinden. Oder Matthias Ohlichs mit dem, na, mit dem zweiten ISDN. Weiß jetzt gar nicht. Genau, UISDN, richtig. Oder DT-Aus, belegloser Datenträgeraustausch für Massenüberweisung oder Bankeinzüge. Ich habe ein Wohnheim vernetzt, da fielen Kosten an, die mussten irgendwie eingezogen werden. Und nur die wenigsten Leute haben Lust, irgendwie 60 Einzüge oder Überweisungen pro Monat oder pro Vierteljahr selbst zu schreiben, also muss da irgendwie ein Automatismus her. Also habe ich mich hingesetzt und überlegt, wie kann man das machen, habe mir die Specs geholt und habe dann DT ausprogrammiert. Also auch wieder Eigenbedarf. Oder was teilweise auch passiert, Software entsteht dadurch, dass jemand experimentieren möchte, möchte eine Bibliothek ausprobieren oder möchte herausfinden, ich habe hier eine Karte, die sieht eigentlich ziemlich cool aus, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Nein, ich weiß, unter Windows funktioniert die ganz toll, aber das interessiert mich, das ist ja kein Betriebssystem. Und Beispiele dazu sind Gerstensaft, das ist eine grafische Applikation für ein Dateitransfersystem, Saft. Der einzige Grund, weshalb Gerstensaft existiert, ist, dass ich herausfinden wollte, wie funktioniert GTK, wie programmiert man damit. Und na, man lernt es am besten, wenn man irgendwas hat, wo man auch einen reellen Nutzen von hat. Also nicht nur irgendwie Hello World 50 Mal programmiert, das ist ja langweilig. Das stößt mir auch auf keine Probleme. Also muss das irgendwie eine richtige Anwendung sein. Zu Saft gab es noch kein grafisches Tool. Soweit ich weiß, gibt es immer noch kein anderes, leider. Also schauen wir mal und stellt dann fest, okay, so funktioniert das. Da und da treten diese Probleme auf, das kann man so und so lösen. Oder Ping, habe ich vor 2 Tagen gelernt. Der Autor hatte ein bisschen zu Anfangszeiten von TCP gespielt. Wie funktioniert das mit den Datenpaketen? Hat festgestellt, die Pakete brauchen ja unterschiedlich lange, wenn sie von einem Rechner zum anderen gehen und wieder zu einem nächsten. Das kann man doch bestimmt messen und daraus ist dann so das Programm Ping entstanden. Oder, was man vielleicht auch kaum glauben mag, Linux ist auf die gleiche Weise entstanden. Linus Torvalds war mit seinem Rechner nicht zufrieden, wollte den ein bisschen mehr ausreizen, wollte ein bisschen spielen. Wie kommt man da an die Hardware ran? Ja, und entstanden ist dann ein komplett freies Betriebssystem, was dann drumherum gebaut ist. Allen gemeinsam ist aber diesen Paketen oder diesen Projekten, die Quellen sind offen und sie liegen im Netz und jeder kann mitarbeiten. Ich glaube, da kommt jetzt noch irgendwas. Genau. Allgemein kann man sagen, freie Software ist ergebnisorientiert. Die Leute arbeiten dann mit oder entwickeln dann etwas, wenn auch was hinten rauskommt. Also theoretisch zu arbeiten, eine Bibliothek zu schreiben, wo dann irgendwie so die Anwendung fehlt, das ist schwierig. Das wird sehr selten gemacht. Meistens ist es etwas, wo man etwas sieht und am Ende des Tages auch das Ergebnis seiner Arbeit sieht. Und gerade im Bereich freier Software, sehr wichtig der akademische Ansatz, Software ist Information und wir möchten andere daran teilhaben lassen. An Universitäten ist es oft so, die Forschungsergebnisse werden publiziert, sie werden mit anderen Forschern aus anderen Ländern oder aus anderen Universitäten diskutiert. Das heißt, die Information liegt offen, sie kann von mehreren benutzt werden. Dadurch entstehen neue Theorien. Bestehende Theorien werden verhärtet oder werden verworfen, wenn sie sich als falsch erweisen. Genauso ist es auch bei Software. Beziehungsweise bei freier Software, bei proprietärer ist es schwierig. Wie ist Kommunikation in freien Softwareprojekten? Der größte Unterschied, es gibt keine Hierarchien. Die Leute sind gleichberechtigt. Das heißt, die Leute, die am Backend arbeiten, sprechen, können genauso frei mit den Leuten sprechen, die am Frontend arbeiten, wie mit den tatsächlichen Anwendern, die nachher das Ding benutzen, wenn die Anwender nicht gleich die Entwickler sind. Das ist auch etwas. Auch ein Entwickler ist Anwender und freie Software ist auch dann erfolgreich, wenn es nur einen einzigen Anwender gibt, nämlich den Entwickler selbst. Die Anwender haben zudem einen sehr einfachen Draht zu den Entwicklern. Gerade wenn die GNU General Public License verwendet wird, in dem Template, was man an den Anfang jeder Datei schreiben soll, da steht dann drin Copyright so wie noch, by so wie noch und da steht dann halt auch die E-Mail-Adresse. Wenn sie noch gültig ist, kann man als Anwender sehr leicht Kontakt mit dem Entwickler aufnehmen und Fragen sie einfach klären. Was bei proprietärer Software extrem schwierig ist. Man muss sich erst die 50 Hierarchien hangeln, und man muss jedes Mal die Leute überzeugen, dass es wichtig ist und dass man wirklich den Entwickler sprechen will und sprechen muss, und bis man dann endlich irgendwann durchkommt. Der Informationsverlust ist sehr hoch. Also wenn ich einen Fehler in einem Microsoft-Produkt berichte, das kann ich genauso gut auf ein Stück Papier schreiben, zusammenknüllen und wegwerfen. Das hat den gleichen Effekt, kostet aber weniger Zeit. Dazu kommt noch, Kommunikation ist öffentlich, sprich über Mailinglisten oder teilweise über irgendwelche Webforen, und sie wird öffentlich archiviert. Es gibt verschiedene List-Server, es gibt verschiedene Archive davon, teilweise gut indiziert. Man kann also auch, wenn man später dazukommt oder etwas nachlesen will, eine Suchmaschine anwerfen, gucken, was haben die Leute dazu geschrieben. Oder man guckt sich direkt in das Archiv, geht direkt in das Archiv der einen Liste und liest halt, was da vor einem Jahr passiert ist. Wie kann man das ein bisschen grafisch darstellen? Das ist vielleicht ein vereinfachtes Modell mit nur 6 Entwicklern. Man kann sich leicht merken, wenn es irgendwie 50 Entwickler sind, das kann man nicht mehr malen. Also denkt euch das einfach ein bisschen größer. Da war eine Frage.
Ja, es sind immer teilnehmend gleichberechtigt. Also es ist ja so ein Programm, das am Ende eine kleine Gruppe von Leuten entscheidet, was in die offizielle Version reinkommt. Ist das wirklich ein Problem?
Die Frage war, ob es ein Problem ist, dass teilweise bei einigen Projekten im Endeffekt eine kleine Gruppe entscheidet, was in die Software oder ins Release reinkommt. Sehe ich nicht als das Problem an. Zum einen, diese Gruppe ist normalerweise erheblich fitter, was die Technik in diesem Projekt angeht. Sie ist oftmals länger dabei. Also sie hat auch mehr den Überblick als ein normaler Entwickler, der so ein paar Patches macht. Von daher ist das mit ein Teil der Qualitätssicherung. Wenn es ein guter Patch ist oder eine gute Erweiterung, die nicht mit reinkommt, besteht immer noch die Möglichkeit, dass derjenige, der diese Erweiterung entwickelt hat, das System nimmt, einen sogenannten Fork macht, also eine Aufspaltung, und eine zweite Version pflegt, wo dieser Patch drin ist. Dass die Anwender dann entscheiden können, okay, ich nehme das normale oder ich nehme das erweiterte. Das passiert auch verschiedentlich. Gerade beim Linux-Kernel ist das so. Was dort reinkommt, ist sehr restriktiv. Linux Torvalds entscheidet über alles. Und es ist so, dass auf den Mailinglisten sehr viele Patches rumfliegen, die gar nicht reinkommen. Es ist auch so, dass verschiedene Kernel existieren, die für verschiedene Produkte gedacht sind, die sich so ein bisschen abgespalten haben. Also Beispiel der Kernel für den MIPS-Prozessor, der ist sehr im Fließen. Da gibt es ein eigenes CVS-Archiv, die nehmen nicht den normalen Kernel. Bei PowerPC ist es ähnlich. HPPA fängt auch an oder hat es auch. Da fließen die Änderungen nicht direkt in den normalen Kernel rein, sondern das wird erstmal woanders aufbereitet. Und wenn das da nach langer Zeit stabil ist, dann wird versucht, das komplett in den neuen Kernel aufzunehmen. Insofern ein Problem ist es nicht, denn die Quellen sind offen und die Patches sind offen. Jeder, der ausreichend Ahnung hat, kann sich auch daraus wieder ein normales System bauen. Und es ist auch teilweise so, dass die Projekte Patch-Archive haben, wo die Patches gesammelt werden, die nicht reinkommen, damit sie halt nicht verloren gehen und damit Leute, die Interesse haben, solche Funktionen zu benutzen, die halt selbst hinzufügen können. Jetzt gehe ich ein bisschen auf die Arbeit in solchen Projekten ein. Meistens ist es Arbeit in der Freizeit. Was natürlich bedeutet, es muss auch Spaß bringen. Teilweise auch eine Universität, teilweise auch in Firmen, aber das ist nicht so viel. Also es kommt dazu, aber der größte Teil, das Gros, ist immer noch die Arbeit in der eigenen Freizeit von vielen tausend Entwicklern. Typisch für freie Softwareprojekte ist, dass sie räumlich getrennt sind. Der eine sitzt in Oldenburg, der andere in Berlin, dann gibt es einen in Korea, in Vancouver sitzt noch einer, in New York, vielleicht noch in Mexiko. Also sehr verteilt auf der Welt, was aber kein Problem darstellt. Dadurch, dass übers Internet alle Zugang haben und alle mailen können, sie müssen sich nicht dauernd persönlich treffen. Im Gegenteil, es kann teilweise so sogar effizienter gearbeitet werden. Mails überfliegen, da entscheide ich, wann ich sie lese oder wann ich sie überfliege. Bei IRC genauso. IRC ist ein Online-Forum. Ich entscheide, wann ich da hingucke. Wenn ich in einem Büro sitze mit 10 anderen Leuten und kommt Kollege A und will was von mir, reißt mich aus meiner Arbeit raus. Danach bin ich erstmal 10 Minuten am Rumsuchen, was habe ich jetzt eigentlich vorher gemacht, um wieder reinzukommen. Dann kommt der Nächste, reißt mich schon wieder raus. So komme ich zu nichts. Wenn es alles nur noch elektronisch ist, entscheide ich, wann ich eine Pause mache und mich rausreißen lasse. Komme dann natürlich auch besser wieder rein. Ja?
Es gibt damit was anderes besonders Interessantes, war diese verschiedenen Teilzonen, in denen die Leute leben.
Genau.
Also einer hat auf der Fernsehmeldeliste geschrieben, es wäre eine interessante Erfahrung gewesen, dass ein Zauber jetzt in Amerika lebt, weil er dann in eine andere Teilzone gezogen ist und dann mit anderen Leuten zum gleichen Zeitpunkt wacht. Hat er also Auswirkungen auf die Körnerentwicklung?
Ja. Der Kommentar war, dass es interessant ist, dass es einen Zeitzonenunterschied gibt. Und das hat sich tatsächlich auch bemerkbar gemacht, als Linus Torvalds von Finnland nach Amerika gezogen ist und damit in eine komplett andere Zeitzone gewandert ist. 6, 7, 8 Stunden Unterschied. Und jetzt plötzlich mit anderen Leuten wach war. Das merke ich in meinem Projekt oder bei Debian auch. Gerade so im Online-Bereich. Du gehst irgendwann ins Bett und am nächsten Tag sind verschiedene Sachen schon wieder gemacht. Teilweise siehst du noch gerade die Leute, die halt auch noch spät arbeiten und noch gerade 1, 2 Stunden wach sind, kannst mit denen auch was regeln. Dann kommt die nächste Schicht. Dann kommen, also die Amerikaner gehen gerade ins Bett, die Europäer kommen nur gerade hinzu. Am Abend haben wir wieder das Umgekehrte. Und so hat man tatsächlich so die Verteilung. Es wird kontinuierlich gearbeitet. Es sind halt in anderen Kontinenten die Leute. Ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht für die Mitarbeit, sie generiert kaum Kosten. Einen Internetanschluss hat man heutzutage, einen Rechner auch. Und viele geben halt für beides auch Geld aus, die an solchen Projekten mitarbeiten würden. Von daher, die Grundvoraussetzung ist da. Und wenn ich eine freie Software mitentwickle oder sie versuche zu verbessern, Fehlerberichte und so weiter, fallen mir nicht viel neue Kosten an. Gut, die Online-Gebühr ist ein bisschen höher, wenn ich keinen Pauschaltarif habe. Aber ich muss nicht zusätzliche Geräte für 20.000 Mark kaufen oder eine Fabrik irgendwie an den Rechner anschließen, damit ich die Sachen auch produzieren kann, für den ich den Quellcode habe. Und auch ganz wichtig, was man so im normalen Leben oftmals nicht kennt, was man kann. Und man macht in den Projekten genau das, wovon man Ahnung hat und wird zu dem verleitet zu machen, von dem andere denken, man hätte Ahnung. Es ist nicht so, dass man ein Diplom vorzeigt, ich bin Diplom-Mail-Entwickler und gut, dann machst du jetzt so die Mail-Software. Und tatsächlich hat er vom Wort RFC noch nie was gehört, weiß, dass das 3 Buchstaben sind. Ja, auch ganz wichtig, die Leute arbeiten so viel, wie sie möchten. Keiner kann gezwungen werden, jetzt irgendwas fertigzustellen. Die Leute entscheiden selbst, wie viel sie einbringen wollen, wie viel sie mitarbeiten. Hat im Umkehrschluss vielleicht oder teilweise auch ein Problem, wenn irgendwas fertig gemacht werden soll. Du kannst niemandem sagen, hier, du beheb mal den Bug, beheb mal den Fehler, der ist jetzt schon seit einem Jahr berichtet. funktioniert nicht. Wenn ich den behoben werden will, muss ich es selbst machen. Oder ich muss Leute animieren, das zu tun, aber ich kann niemanden dazu treten oder zwingen. Das ist eine sehr interessante Erfahrung, die man in großen Projekten auch macht. Manche Fehler, die sehr selten auftreten oder zu denen niemand Lust hat, sie zu lösen, die halten sie jahrelang. Dagegen andere Fehler, die sehr offensichtlich sind, die vielleicht einfach zu lösen sind, die sind ratzfatz gelöst. Entweder vom Entwickler oder von demjenigen, der den Fehler berichtet hat, oder von einer anderen Person, die das Gleiche gesehen hat, aber in der Lage ist, es zu beheben. Dann gibt es keine Vorgesetzten, auch wenn es einen Projektleiter gibt, der steht dem Projekt dann zwar so ein bisschen drüber, aber er hat keine Weisungsgewalt. Er kann auch nur so weit gehen, wie das Projekt mitgeht. Also als Debian-Projektleiter kann er nicht sagen, so, jetzt steigen wir auf RPM als Paketformat um. Das wird nicht klappen. Da gibt es dann eine Person oder meinetwegen 10 Personen, die das wollen, aber die anderen 800 wollen nicht. Sorry, klappt nicht, geht nicht. Von daher auch ein Projektleiter muss zusehen, was er macht, hat keine Verfügungsgewalt. Und im Gegensatz zu der konventionellen Softwareentwicklung, die gesamte Entwicklung liegt offen, die gesamten Quellen liegen offen. Das heißt auch, die Entwickler haben Zugang zu allem. Wenn ich als Entwickler von der Oberfläche, nein, das ist ein schlechtes Beispiel, habe ich nichts mehr am Hut, also als Entwickler von irgendwie einem Backend, das im Hintergrund arbeitet, feststelle, irgendwas klappt da nicht. Lass mal gucken, wie machen die Leute von der Oberfläche das? Weil davon habe ich keine Ahnung, aber irgendwas klappt da nicht. Benutzen die Schnittstelle falsch. Und ich kann dann halt reinsehen und tatsächlich feststellen, okay, da und da liegt der Hase begraben. Teilweise gibt es Programmiercamps, das spricht jetzt so ein bisschen entgegen dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute sehr verteilt auf der Welt liegen. Bei einigen Projekten klappt es tatsächlich, dass Programmiercamps gemacht werden. Das sind dann Leute, zum Beispiel wenn ein Teil der Entwickler in Europa ist, dann ist es möglich, dass man sich irgendwo in Europa trifft. De facto ist es so, es gibt seit 6 Jahren, 7 Jahren ein Linux-Entwicklertreffen in Oldenburg. Da treffen sich Kernel-Entwickler von verschiedenen Architekturen. Hervorgegangen aus den 88.000ern, also ein klassisches Gebiet, was aus Deutschland kommt, weil in Deutschland irgendwie Amiga, Atari sehr verbreitet war. Von daher sind viele der Entwickler in Europa, mittlerweile auch mit anderen Architekturen. Und die Leute kommen dann aus Finnland, Deutschland, Belgien, Holland. Haben wir jemanden von noch weiter? Dänemark war auch dabei. Also aus dem deutschen nahen Raum. Dann beim KDE-Projekt gibt es das auch. Da werden die Leute dann tatsächlich irgendwie nach irgendwo in Norwegen eingeflogen, wo Trolltech sitzt. Und da treffen sich dann halt 10 Leute. Und gut, die werden dann halt eingeflogen. Da gibt es dann eine Firma, die das sponsert. Generiert halt Kosten, aber diese Treffen sind da erstaunlicherweise sehr effektiv. Also das KDE-Team kriegt da wirklich viel gerissen. Gemeinsames Verantwortungsgefühl. Dadurch, dass der Quellcode offen liegt, besteht bei vielen Leuten auch so ein bisschen Verantwortung, wenn Fehler da sind, dass sie irgendwie behoben werden. Insofern es halt in die eigenen Möglichkeiten nicht übertrifft, was teilweise der Fall ist bei manchen Fehlern. Da fehlt einfach vielen Leuten das Wissen, um den Fehler schon zu verstehen. Und das kann nicht wirklich jeder. Muss er CVS-Schreibzugriff haben? Der Verwalter des Projekts. Also die Frage war, was passiert, wenn Leute im Projekt mitarbeiten, die im Prinzip nur Mist erzeugen. Im Fall von Code halt fehlerhaften Code hineinbringen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die deutsche oder europäische Methode. Er bekommt keinen Zugriff mehr. Und muss halt seine Sachen über Mail verbreiten und dann kann man das halt leichter überwachen, ob es wirklich Sinn macht. Oder es gibt die amerikanische Methode. Finde ich gut, dass du das machst. Ist zwar scheiße, aber ich finde es trotzdem gut. Dann gibt es halt jemanden, der sich das nachher anguckt und wieder korrigiert. Ich meine, wenn es fehlerhaft ist, dann taucht bei anderen Leuten auch der Fehler auf. Das heißt, andere Leute merken den Fehler und dann kann er wieder korrigiert werden. Ich weiß nicht, welche von den beiden Methoden die bessere ist.
Das noch.
Die Frage war, ob es Fälle von Sabotage gab. Mir ist nichts bekannt. Also ich weiß, dass es an verschiedenen Stellen Leute gibt, die Probleme bereitet haben, auf die entsprechend reagiert wurde. Vielleicht noch als Nachtrag. Mir ist ein Fall bekannt, wo jemand auf Mailinglisten sehr viel Mist erzählt hat. Also er hat wirklich gestört. Das endete letztendlich so weit oder darin, dass seine Mail am List-Server ausgefiltert wurde und einmal pro Woche als Digest herausgegeben wurde. Dann gab es dann einmal 50 Mails von Dave Sinesh und Gott, kommt man dann lesen oder kommt man lassen? Weil es hat dann wirklich gestört. Ansonsten, sowas kann auf User-Ebene natürlich jeder machen, indem er Mails von bestimmten Leuten herausfiltert. Zurück zur Sabotage. Also mir ist kein Fall bekannt. Von daher, aber das trifft so in das Gleiche rein, wenn man Schreibzugriff hat. Das ist der Vorteil von Versionsverwaltung. CVS ist Versionsverwaltung. Ich kann zu jeder Zeit eine alte Version von einer Datei oder einem Gesamtsystem wieder herstellen. Das heißt, ich kann mir jederzeit auch ansehen, was hat der jetzt reingebracht. Und ich kann jederzeit sagen, okay, das gefällt mir nicht. Ich mache das wieder rückgängig. Von daher ist Sabotage erheblich schwieriger, weil man sieht es ja. Und wenn man sich ansieht im laufenden Betrieb, was wird so an Quellcode hinzugefügt, würde man auch das sehen. Also da wo ich mitarbeite, lese ich auch die Unterschiede im Quellcode, wenn andere Leute was hinzufügen. Und wenn ich da auf den ersten Blick sehe, das kommt mir spanisch vor, gucke ich mir das mal genauer an. Und ich gehe mal davon aus, dass es anderen Leuten auch so ergeht. Und ich bin ein bisschen paranoid, aber auch wenn man nur vorm Release oder so nochmal die Quellen testet oder guckt, was ist jetzt dazugekommen, das hilft in dem Fall auch. Da natürlich ganz wichtig bei freier Software, offene Standards. Es sind keine proprietären Standards, keine proprietären Dateiformate, sondern es wird allgemein zugängliche, werden allgemein zugängliche Standards verwendet. RFCs, ISO-Normen und so weiter. Dachte ich auch gerade, aber ich habe mich nicht getraut, an die Wand zu gehen. Ja, freie Software kann nur funktionieren, wenn ich eine vernünftige Lizenz habe, wenn also gesichert ist, dass die Software frei ist, dass meine Rechte gewährt werden und dass niemand meine Arbeit quasi klauen kann, also darf. Leider ist es in der Realität so, dass hin und wieder doch freie Software irgendwie in proprietären Systemen auftaucht und wo die Quellen nicht herausgegeben werden. Es gibt aber auch Lizenzen, wo das gewünscht ist. Die fünf wichtigsten Punkte sind. Die Frage ist, was passiert, wenn freie Software in kommerziellen oder nein, ich übersetze es mal in proprietären Produkten verwendet wird und damit das Copyright verletzt wird. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, das ist eine BSD-Lizenz, dann ist das gewünscht. Die BSD-Lizenz sieht so aus, dass das System frei ist. Ich muss aber Änderungen nicht wieder frei herausgeben. Das heißt, ich kann mir ein BSD-System nehmen, kann mir daraus einen tollen Router bauen und ich muss das, was ich hinzugefügt habe, damit es auf diese spezielle Hardware zugeschnitten ist, die muss ich nicht wieder rausgeben. Also da ist es gestattet und erwünscht. Das BSD-Projekt ist da auch erstaunlicherweise sehr stolz drauf. Das andere ist, es ist Software, die unter der GNU General Public License steht. Wenn sowas auftritt, kann man sich mit der Free Software Foundation in Verbindung setzen. Die hat Rechtsanwälte und die werden dann die Firmen kontaktieren. In der Vergangenheit sah es so aus, dass es, also da, wo sowas mal aufgetaucht ist, nicht zu einem Verfahren kam, sondern die Firma dann irgendwie reagiert hatte. Also zu einem Verfahren ist es meines Erachtens noch nicht gekommen.
Waren es irgendwie Firmen, vor deren Rechtsabteilung man Angst hätte haben müssen, oder auch eher irgendwelche Krauter, die dann, wenn sie von der Foundation vorgegeben sind, dann wieder laufen?
Ich denke eher Krauter, ich weiß es aber nicht. Die Frage ist, ob die Free Software Foundation kontinentübergreifend arbeitet. Bin ich überfragt? Für Europa wird am 8. Mai die Free Software Foundation Europe gegründet, mit der das dann auch in Deutschland oder Europa durchgesetzt werden könnte. Ansonsten, das länderübergreifende, denke ich mal, ist ein Problem, weil das amerikanische Recht doch anders ist als das in anderen Staaten.
Die Frage ist aber auch, wie findet man das überhaupt raus? Also, wenn die Quellen dann nicht offengelegt werden, muss ich ja irgendwie erstmal nachweisen.
Die Frage ist, wie herausgefunden werden kann, dass ein Produkt meinen Quellcode enthält. Zwei Möglichkeiten fallen mir ad hoc ein. Einmal, ich habe in meinem Quellcode Fehler eingebaut, aus Versehen, und die finde ich woanders wieder und wundere mich, wie kann jemand genauso blöd sein wie ich. Die andere Möglichkeit, die ist tatsächlich vor Wixi passiert, er wird als Consultant gerufen für irgendeine Firma, um da das zu reparieren, und findet in deren proprietären System seinen Quellcode von irgendwie Cron, Bind oder sonst was wieder. Das ist dann natürlich sehr merkwürdig, wenn der Autor der Software dann in die Firma gerufen wird und etwas reparieren soll und dann, nanu, das ist auch mein Quellcode, was macht der denn hier? Ansonsten, ja, da ist natürlich das Problem, wie finde ich das heraus? Also durch diese beiden Sachen. Ja. Kann die Frage jemand, oder hast du ein Papier?
Firmen, also meines Wissens haben durchaus einige recht etablierte Computerfirmen oder auch Softwarefirmen durchaus schon mal so ein bisschen an den Rand gerutscht und die haben heftige Proteste gekannt und dann mal eingelegt. Also meines Wissens ist Paul ziemlich in Beschluss geraten und dann doch den ganzen Schritt auf die freie Software wegen.
Gut, die fünf wichtigsten Sachen oder Punkte für freie Software. Wahrscheinlich hat es jetzt jeder schon sowieso schon gelesen, also hauptsächlich das Protokoll. Freier Zugang zum Quellcode, er muss also offen sein, jeder muss Zugang dazu erlangen können. Freier Zugang zu den benötigten Werkzeugen, das ist ganz wichtig. Wenn ich den Quellcode habe, muss ich daraus auch was Sinnvolles machen können. Es reicht mir nicht, wenn ich den Quellcode zu einem Programm habe, aber ich brauche einen sehr obskuren Compiler, den ich mir für 20.000 Mal kaufen muss. Sorry, das ist keine freie Software. Ich habe kein Werkzeug dafür, mit dem ich das bauen kann. Veränderungen müssen erlaubt sein. Ich muss das Ding verbessern können, ich muss es erweitern können, ich muss daraus lernen können und ich muss es weitergeben können und ich muss auch meine Änderung weitergeben dürfen. Also irgendein Mail-Programm, wo ich dann PGP oder GNU-PG-Support einbaue, weil ich das halt brauche, das Gesamte muss ich dann auch wieder weitergeben dürfen. Und für sehr viele ist es wichtig bei der Mitarbeit, dass die Veränderungen auch wieder freigegeben werden. Das heißt natürlich, wenn ich was zu dem Produkt beitrage, ich tue es für die Öffentlichkeit. Ich tue es nicht für eine Firma oder für irgendwie einen Hansel, der das dann verwurscht, sondern das Gesamtsystem ist auch frei. Es haben andere Leute was davon. Ich arbeite nicht für einen Mülleimer, sondern ich arbeite tatsächlich für irgendwas Sinnvolles. Wie sieht die tatsächliche Entwicklung dann aus? Ich bin, was ich kann, und meistens sind es Softwareentwickler. Ein paar Projektleiter, die dann auch Softwareentwickler sind oder waren. Weites Feld, Softwareergonomen fehlen. Da ist dann wichtig so die Interaktion mit den Benutzern, die sich dann beschweren, dass irgendwie ein Programm so und so funktioniert und das ist doch völlig umständlich. Bekanntes Gegenbeispiel, das soweit nicht funktioniert. Wer schon mal Debian installiert hat, wird bestimmt über dselect gestolpert sein. Für mich ist das mittlerweile eine intuitive Bedienung. Aber ich habe auch zwei Anläufe gebraucht, bis ich das Ding verstanden habe. Die Tastaturbelegung ist gewöhnungsbedürftig. es poppen Dialoge auf, mit denen man nicht rechnet, zu einem Zeitpunkt, wo man nicht mit ihnen rechnet. Und manchmal sind sie eigentlich auch überflüssig. Das Programm wurde aber nicht geändert. Stattdessen wurden verschiedene Programme geschrieben, die das Programm ersetzen. Und vielleicht auch einfacher zu bedienen sind. Ich habe dafür mit dem neuen Programm meine Probleme. Dokumentation, großes Problem. Ich weiß, wie viele Informatiker hier sind, wie viele Entwickler hier sind. Dokumentation schreiben ist ein Graus für die, normalerweise eben. Nur wenige Leute haben auch Spaß dran, nicht nur zu programmieren, sondern auch das Zeug zu beschreiben. Von daher fehlt da einiges. Support, ja, macht man quasi nebenbei. Es gibt halt Mailinglisten, da liest man dann halt mit und wenn da eine Frage auftaucht, beantwortet man sie. Oder sie ist einem zu blöd, dann beantwortet man nicht, dann hofft man darauf, dass jemand anderes sie beantwortet. Marketing gibt es fast gar nicht. Wozu auch? Wir wollen ja nichts verkaufen. Ich meine, wir entwickeln, weil wir Spaß dran haben und weil wir weil wir aus irgendeinem Grund haben, das zu entwickeln, aber das ist nicht das Produkt zu verkaufen. Genauso PR ist auch selten der Fall. Die großen Projekte haben Marketing und haben PR, aber die kleineren selten und naja, wozu? Hinzu kommt, da werden Mechanismen benötigt, die haben nicht viele drauf und es ist auch lästig, sich mit der Presse rumzuschlagen, wenn man eigentlich Software entwickeln möchte. Das Ganze ist ein Geben und Nehmen und das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, wenn man in verschiedenen Projekten, es geht am besten, wenn da immer so ein Geben und Nehmen ist, wenn man so selbst was beiträgt und damit mit seinem eigenen Beitrag die Leute anspornt, die einen dann selbst wieder anspornen und wieder andere hinzuziehen, weil sie merken, okay, da passiert was, der macht das, spendiert das dazu, ein anderer spendiert ein anderes Teil, dann gibt es einen Artikel darüber, dann gibt es ein bisschen Text, hier was da, was anderes und so schaukelt sich das auf. Ein weites Feld für Mitarbeit, klar, wie man oben gesehen hat, einige Sachen sind noch stark ausbaufähig, vor allem nicht-technische Mitarbeiter fehlen. Also Leute, die einfach Anwender sind und ja, Programme auf Herz und Nieren testen. Also die wirklich auch teilweise blutige Anwender sind und nur über die ja, offensichtlichsten Fehler stolpern, die man als Entwickler gar nicht hat. Man weiß ja, wie das Programm funktioniert. Also ich weiß, dass ich erstmal 3, 4, 5 Tastenkombinationen eingeben muss, damit ich so weit bin, dass ich das Programm bedienen kann. Aber wieso eigentlich diese 3, 4 Tastenkombinationen? Ich meine, warum kann das nicht von Anfang an funktionieren? Warum muss ich dann noch irgendwie erstmal etwas umstellen? Mir als Entwickler, gut, ich kann schnell tippen, ist im Bruchteil einer Sekunde erledigt, Thema gegessen. Aber wie sieht das bei anderen Leuten aus, die halt das Programm starten und dann erstmal wie ein Ochs vom Berg stehen? Ja, PR, Marketing, Dokumentation, stark ausbaufähig. In dem Bereich Dokumentation gehen so die Unix- oder Linux-Zeitungen. Nur die haben wieder einen anderen Pferdefuß, das ist keine freie Dokumentation. Jedenfalls meist nicht. Beim Linux-Magazin schon, kann ich also von daher nur empfehlen. Bei anderen Zeitschriften sieht es leider anders aus. Und aus dem Grund, Dokumentation kommt oft von Dritten, in Form von Büchern, Zeitschriften und sie liegt nicht den Programmen bei, wird entsprechend auch nicht gleichzeitig aktualisiert und nicht jeder hat wirklich Zugang dazu. Wenn das Buch vergriffen ist, dann ist es vergriffen, dann habe ich auch keine Chance mehr ranzukommen. Abgesehen davon, dass ich das Geld brauche, um es zu besorgen. Ich gehe ein bisschen auf die Evolution von Software an oder von freier Software. Die sieht ein bisschen anders aus als bei proprietärer Software oder kommerziell erstellter Software. Irgendwann gebe ich eine erste Version raus, dann habe ich, je nachdem wie interessant die Software ist, eine Reihe von Testern. Ich bekomme Fehlerberichte, ich bekomme Verbesserungen, Erweiterungen, gebe ich eine weitere Version raus, habe schon ein paar Leute, die auch so ein bisschen zugearbeitet haben. Die zweite Version ist dann noch besser, interessiert wieder mehr Leute. und wieder mehr Leute arbeiten mit. Dadurch gibt es dann wieder neue Sachen, die hinzugefügt werden. Wenn das System gut ist, wird es weiter modularisiert, sodass verschiedene Teile auch von anderen Systemen benutzt werden können. Bekanntes Beispiel GIMP, die Bibliothek GTK. GTK steht für GIMP Toolkit, also das Toolkit, was von GIMP benutzt wurde. Das wurde zwar für GIMP entwickelt, das Ganze ist aber so modular, dass es auch für was anderes benutzt werden konnte. Und in der Tat, es wird hier für GNOME verwendet und für viele grafisch orientierte Programme. Das gleiche mit verschiedenen anderen Systemen. Die Glib ist noch da so ein Ding. Der Sound Daemon, eSound, ist auch eine Bibliothek, die von anderen Programmen verwendet werden kann. Der Mailreader MUD generiert irgendwie eine LibMUD, die auch von anderen Mailreadern benutzt werden können oder kann. Und so weiter. Also bei freier Software ist es so, wenn das System sinnvoll ist, dann wird auch versucht, das System sind zwar für obskuren Code ganz sinnvoll, aber für vernünftigen Code nicht. Also so als Beispiel. Das Einsatzgebiet wird angepasst. Oftmals ist es so, dass es zu Anfang des Projekts gar nicht so genau klar ist, was nachher am Ende rauskommt. Also dem Entwickler, der anfängt, weiß natürlich schon, okay, ich möchte das und das haben. Nur so im Laufe der Zeit kann es sehr gut sein, dass andere Anforderungen hinzugekommen sind, dass das System zwar immer noch diesen Teil löst, aber gleichzeitig noch 50 andere. Beispiel Emacs. Es gibt Leute, die behaupten, es wäre ein Editor. Und von daher, vornherein kann man manchmal gar nicht so genau sagen, was nachher rauskommt. Der Code ist effizienter, weil viele Leute in Korrektur lesen und auch neuere Sachen einbauen. Konnte man am Linux-Kernel ganz gut merken, so die ersten Versionen von Dateisystemzugriffen, von Scheduling, von Virtual Memory Management. Naja, sie funktionierten halt, es war ein erster Versuch. Ich weiß nicht, in der wievielten Iteration von Memory Management wir jetzt sind, in den wievielten Scheduler wir haben im Linux-Kernel. Also da wird dann schon probiert und neue Algorithmen ausprobiert, wie kann man es besser machen. Und wenn es gut ist, kommt es auch rein. Ja, und natürlich, was auch bleibt, gibt es ein Produkt, was besser ist, dann wird das Bessere genommen. Ganz klar, so vor 3 Jahren ungefähr, oder vielleicht 4 Jahren, was war der Standard Unix Mail Reader? Wenn man so Unix benutzt, welches Mailprogramm hat man oftmals benutzt? Pine, ja. Pine, mir fällt sonst noch Elm ein. Pine hat noch so den Nachteil, Pine ist nicht frei. Elm ist es, soweit ich weiß. Heutzutage, wie sieht es da aus? Also bleiben wir mal auf der Konsole. Was ist so der favorisierte Mailreader für die Konsole? Genau, MUD. Das heißt, da gab es ein Projekt, was besser war. Es wird besser gewartet, wird weiterentwickelt. Es ist erheblich flexibler und wird das genommen. Und da kann man so den Bogen schlagen. Es ist so. Das, was schlecht ist, das wird irgendwann nicht weiterentwickelt. Ich meine, das gibt es noch. Es verschwindet nicht von der Bildfläche, aber es wird halt nicht benutzt. Und so die anderen Programme oder Pakete, die flexibler sind, die besser auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden können, die werden dann halt benutzt. Damit haben wir ungefähr ein solches Bild von der Entwicklung freier Software. Es ist tatsächlich ein Zyklus. Also zuerst das Bedürfnis oder der Wunsch des ersten Programmierers, der was implementiert, der es dann veröffentlicht. Dann kommen andere hinzu, die noch andere Sachen hinzufügen möchten. Zum Beispiel bleiben wir bei MUD. Irgendwann sollte der halt mit GNUPG zusammenarbeiten. Also musste da eine entsprechende Schnittstelle gebaut werden. Oder eine Adressverwaltung. Also gibt es eine Schnittstelle zur Little Brother Database. Und so geht es dann halt weiter. Es ist tatsächlich ein Kreislauf mit zusätzlichen Bedürfnissen, zusätzlicher Implementierung, wieder neuer Version, die veröffentlicht wird. Und wenn es kein System ist, was irgendwie nur einen bestimmten Standard implementieren soll und den irgendwann erreicht hat und die Leute, die es benutzen, damit zufrieden sind, dann wird es auch weiterentwickelt. Ja, also Implementierung ist schon die Entwicklung. Also das war jetzt nur so ein einfacher Übergang. Ich habe irgendwann das Bedürfnis und dann gehe ich über in die Phase, wo ich das dann implementiere. So ist es gedacht. Nee, implementieren heißt bauen, zusammenbauen. Tatsächlich programmieren heißt das. Also den Code tatsächlich schreiben. Ziemlich verbreitet, bin ich gerade auch schon drauf eingegangen, Software Reuse. Also Teile werden flexibel gehalten, sie werden von anderen Systemen wieder verwendet, wie zum Beispiel GTK als Bibliothek, wie zum Beispiel die libmud oder Slang, Newt, Dialog, so Bibliotheken für die Konsole, um Text-User-Interfaces zu entwickeln. Die werden halt so allgemein gehalten, dass sie von anderen Systemen wieder verwendet werden können. Beziehungsweise wenn sie es nicht sind, dann wird es halt so aufgebohrt, dass man daraus eine eigene Bibliothek machen kann, dass andere Programme auf die zugreifen können. Und ganz wichtig, vor allem absolut im Gegensatz zu proprietärer Software, die Anwender sind fast im gesamten Prozess immer mit einbezogen. Also vom Start mal abgesehen, weil man den Entwickler nicht so direkt zum Anwender zählt. Aber ab der ersten Veröffentlichung sind die Anwender immer dabei, weil es Leute gibt, die es benutzen und die auch feststellen, okay, das ist einfach, aber hier habe ich Probleme oder da möchte ich das noch haben. Also die Wünsche der Anwender fließen immer direkt mit ein. Und natürlich Möglichkeiten zur Mitarbeit. Wer Interesse hat, der kann halt mitarbeiten. Es liegt alles offen. Ja, klassisches Problem, konventionelle Softwareentwicklung, ich bin schon wieder einen Monat hinter meiner Zeit. Ist nicht abzusehen, dass ich das jetzt in den nächsten Tagen auch fertig bekomme. Also gehen wir dem doch nochmal 5 Entwickler dazu. Funktioniert das? Wird das Produkt dadurch halt schneller fertig? Genau. Den kannte ich zwar noch nicht, aber der trifft es ziemlich gut. Weil ich kann den Zyklus nicht dadurch verschnellern, dass ich einfach mehr Manpower zu einem späten Zeitpunkt hineinstecke. Ich habe dann höheren Aufwand auf anderer Stelle, weshalb es nicht funktioniert. Weshalb das eventuell sogar den Prozess verlangsamt. Ich muss die Einarbeitung organisieren. Ich habe zusätzliche Kommunikation, ich muss vielleicht noch weitere Hierarchieebenen aufbauen, ich muss vielleicht noch gegenüber dem Management noch zusätzliche Absicherungen machen, zusätzliche Papers schreiben und sonstigen Blödsinn. Das hält alles ab oder hält alles auf, hält mich von meiner Arbeit ab. Das ist also sehr kritisch. Kann man das Kleine eigentlich noch lesen? Ja, kann man. Sehr gut. Ja, nicht jeder hat zu Hause so einen Beamer, das ist immer so ein Problem. Wie sieht es bei freier Software aus? Die Einarbeitung entfällt größtenteils. Denn die Leute, die mitarbeiten, also zum einen ist es nicht so, dass ich sage, du und du, ihr arbeitet jetzt an dem Teil mit. Kann ich ja nicht. Ich habe da keine Verfügungsgewalt. Ich kann nur wissen, bitte, tu mir den Gefallen. Wir müssen das unbedingt fertig kriegen. Hast du nicht irgendwie 1 Stunde pro Tag, die du da irgendwie investieren kannst? Die Einarbeitungszeit entfällt insofern, als dass normalerweise die Leute mitarbeiten, die da entweder Interesse am System haben oder auch der Meinung sind, das muss jetzt endlich mal fertig sein, dann aber auch sich mit dem System beschäftigen und gucken, was liegt denn schon da, was gibt es denn schon. Der Quellcode ist offen und die Kommunikation ist offen, die ist archiviert, da habe ich Zugriff drauf. Das heißt, wenn jemand Neues da zu einem Untersystem oder Teilsystem hinzustößt, muss ich als jemand, der in dem System arbeitet, den jetzt nicht 3 Tage lang einweisen, wie irgendwie was funktioniert. Das kann der sich größtenteils selbst herauslesen. Natürlich gibt es immer irgendwelche Stellen, wo es dann noch unklar ist, wo man als, wenn man gerade so hinzukommt, nicht auf den ersten Blick sieht, wie es funktioniert. Dann kann man natürlich immer noch fragen, da gibt es natürlich schon ein bisschen Kommunikationsaufwand, aber der ist erheblich geringer, als wenn ich den nur komplett einführen müsste. Was passiert, wenn neue Leute hinzukommen? Es ist oft so, dass es Leute sind, die Fehler berichtigen, die sich entweder die Fehlerliste ansehen oder die selbst auf einen Fehler getreten sind, wo sie nicht weiterkommen und dann sich im Quellcode ansehen, wie funktioniert es da, wie sieht es da aus. Ein konkretes Beispiel ist mir vor einer halben Woche wieder passiert. Kam jemand Neues in ein Teilprojekt rein, der da nur ein Patch hatte, weil bei seiner Installation es nicht geklappt hat. Und er sich dann halt auch gefragt hat, wieso gab es da Probleme? Und hat dann im Quellcode geguckt, aha, es fehlten irgendwie 5 Zeichen. Nun ja, gut, es wurde ein Programm aufgerufen, es wurde mit dem falschen Parameter aufgerufen. War ein recht einfacher Fehler. Aber den musste man auch erstmal finden. Und sie bringen oft neue Aspekte ein. Also gerade bei Projekten, die irgendwie ein Oberflächenprogramm erzeugen, neue Aspekte heißt, es gibt neue Menüpunkte, die irgendwelche Funktionen übernehmen. Wenn es eine Tabellenkalkulation ist, dass da irgendwie kaufmännische Rechnung auch reinkommt, was vorher fehlte oder sowas. Ein paar Merkmale, auf einige bin ich vorhin schon mal kurz eingegangen. Meistens ist es am eigenen Bedarf orientiert. Also ich habe es auch vorhin immer wieder gesagt, es sind Leute, die halt selbst irgendwie irgendwas machen wollten und nicht weiterkamen, weil das Programm nicht das tat, was sie wollten oder was, von dem sie dachten, dass es das tut. Und gestartet wird es oftmals auch, weil irgendjemand persönliches Interesse hat. Dann ist der Code sauberer, da viele Leute ihn lesen und auch versuchen zu verstehen. Er ist effizienter, weil viele Leute ihn verbessern. Stichwort Linux Kernel. Die Schnittstellen sind offen, es ist kein Problem, von einer anderen Seite darauf zuzugreifen. Ich habe nicht irgendwie eine nicht dokumentierte Schnittstelle zwischen Daemon und Client, sondern ich habe, wenn ich eine Kommunikation habe, habe auf dem einen Rechner einen Datenbank-Server und ich habe einen Client auf einem anderen. Die Schnittstelle ist normalerweise dokumentiert. Entweder durch irgendwie ein Dokument, was beschreibt, wie das funktioniert, zum Beispiel beim Mail-Server. Es gibt RFC 821, da steht ganz klar drin, welche SMTP-Befehle es gibt. Das heißt, jemand, der Mails verschicken will über das Internet, der muss diese Befehle verstehen. Bei einer Datenbank habe ich das so. Ich habe Bibliotheken, die mir den Zugang zur Datenbank regeln und ich greife auf eine definierte Schnittstelle in dieser Bibliothek zu. Da gibt es eine Funktion, die heißt Connect, die baut mir die Verbindung zur Datenbank auf. Es gibt eine Funktion Query, die schickt mir eine Datenbankabfrage an den Server und liefert mir irgendein Ergebnis zurück. Dann gibt es eine weitere Funktion, die aus diesem Ergebnis dann die Zellen wieder extrahieren kann. Zeilen- oder spaltenorientiert oder zellenorientiert. Das Ganze ist standardkonform. Man hält sich halt an allgemeine Standards. Man versucht nicht neue zu entwickeln, wie manche andere großen Firmen, oder wie einige große Firmen, die anstatt das Bestehende zu nehmen, lieber einen eigenen Standard entwickeln und versuchen, den auf den Markt zu bringen und zu pushen. Der Code ist sicherer. Es gibt mehr Leute, die ihn lesen. Ich habe extra sicherer geschrieben und nicht sicher. Sicherheit kann man nicht garantieren. Aber dadurch, dass viele Leute ihn lesen, ist die Chance erheblich größer, dass sicherheitskritische Fehler nicht enthalten sind. Stark modularisiert, bin ich auch schon drauf eingegangen. Er ist vor allem auch dadurch erweiterbar. Bibliotheken können halt erweitert werden. Es kann Schnittstellen zu anderen Bibliotheken geschaffen werden, relativ einfach teilweise. Programmierung ist minimalistisch, soll heißen, teilweise wird ohne viel Schnickschnack programmiert. Sondern es wird halt die Basisfunktionalität versucht zu erreichen und das war es dann. Ja, und halt das Endergebnis ist zu Anfang teilweise nicht bekannt. Welche Anforderungen gibt es? Erstmal Netzzugang brauchen die Mitarbeiter. Sie brauchen auch Ansporn, wobei Ansporn oftmals schon reicht, etwas Sinnvolles beigetragen zu haben. Also sie müssen sehen, dass das, was sie erzeugt haben, sinnvoll ist, dass es benutzt wird. Akzeptanz der eigenen Arbeit. Nichts ist schlimmer, als wenn man in einem Projekt ist und die Leute, die was versuchen beizutragen, dauernd niedermacht, weil das, was sie gemacht haben, schlecht ist. So vergraut man sich seine Mitarbeiter. Deshalb auch meine Bemerkung vorhin, dass ich nicht weiß, welcher Ansatz der bessere ist, der amerikanische oder der deutsche, mit schlechtem Code umzugehen. Dann, Werkzeuge müssen verfügbar sein. Beispiel sind die Compiler oder Compiler, Lex und Yek. Gegenbeispiel ist Modular 2. Modular 2 ist unter Unix kaum verbreitet. Wenn ich den Modular 2 Compiler kompilieren möchte, brauche ich Modular 2 dafür. Dann habe ich ein kleines Problem. Bei Modular 3 brauche ich noch ein anderes Produkt, was vielleicht mittlerweile frei und verfügbar ist, das weiß ich nicht, ich habe das nicht mehr verfolgt, aber wenigstens vor 2 Jahren, als ich mich damit mal kurz beschäftigt habe, da war es nicht möglich, Modular 3 unter Unix mit freien Werkzeugen zu erzeugen. Sorry, bleibe ich halt bei C oder C++, bin ich glücklich mit. Und andere halt auch. Dann brauchen Sie Infrastruktur, ganz wichtig, Mailinglisten, Website, Archiv für Quellcode, vielleicht noch Versionsverwaltung, vielleicht noch Online-Diskussionsforen, also einfach die Technik, die ja da sein muss. So wie wenn man sich in einer Stadt bewegen will, dass da halt Bordsteine sind, dass öffentlicher Nahverkehr ist, dass vielleicht ein Fahrrad da ist. Also wirklich Grundrüstzeug. Wo gibt's das? Abgesehen davon von Projekten oder Personen, die sowas selbst haben, weil sie einen Server im Internet stehen haben oder weil es ein großes Projekt ist, das so nach und nach verschiedene Rechner gesponsert bekommen hat mit der entsprechenden Anbindung. Da gibt es SourceForge. SourceForge bietet genau diese Infrastruktur für Projekte. Und sie haben es geschafft, innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von weniger als einem Jahr, irgendwie 90.000 oder 100.000 Projekte zu erhalten oder zu hosten. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich gehört habe, dass SourceForge anfängt, hätte ich nie gedacht, dass es so viele Projekte werden, die dort gehostet werden. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Projekte gibt.
Wie wird das finanziert?
Hinter SourceForge steht die Firma VA Linux, die das sponsort. Dem zweiten Projekt, hinter Berlioz, steht die GMD und die Bundesregierung. Berlioz wird von BMWi, glaube ich, ist das, also dem Wirtschaftsministerium oder dem Forschungsministerium gesponsert. Und das, was dahinter steckt, das ist schon erheblich an technischem Aufwand und an Hardwareaufwand. Wenn man sich überlegt, 90.000 Projekte, für die muss ich ein CVS-Archiv zur Verfügung stellen, Mailinglisten, Webserver, öffentliches CVS-Archiv, wo ich auch jederzeit Unterschiede sehen kann, da muss ich schon einiges an Rechenleistung vorhalten. Da ist eine Frage. Der Kommentar war, Hut ab vor SourceForge. Eine Firma mit 70 Softwareentwicklern kriegt das, was SourceForge für diese große Anzahl an Projekten macht, nicht für eines auf die Reihe. Habt ihr mal versucht, SourceForge bei euch zu benutzen? Also die Technik ist ja wieder frei. Das ist ja das auch wieder Witzige daran. Von da. Es braucht ein bisschen Verständnis und ein bisschen Anpassung, aber die Technik, die SourceForge einsetzt, ist auch wieder frei. Und Berlioz setzt genau die gleiche Software ein. Sie setzt wirklich die gleiche Software ein, wie auch in Amerika das SourceForge. Berlioz setzt noch irgendwas, hat noch ein paar Module dazu geschrieben. Aber im Prinzip, die Grundsoftware ist genau die gleiche. Und jeder kann sich sein eigenes SourceForge aufziehen, wenn er möchte. Als zweites Open Projects Network. Das ist ein Netzwerk für IRC, für Online-Chat-Systeme. Es ist bei manchen Projekten so, gerade wenn sie räumlich sehr unterschiedlich, sehr verteilt sind, dass sie sich da ganz gerne koordinieren. Und so im persönlichen Gespräch lässt sich manches einfacher regeln, als wenn man das erst auf Mailinglisten schreibt und dann wartet, bis der andere das liest. Vielleicht noch andere Leute hinzukommen, deren Meinung ich gar nicht hören will oder wenn irgendwas gemacht werden soll. Wenn sich ausreichend Entwickler in so einem Online-Forum treffen, lassen sich manche Sachen erheblich schneller regeln. Und von daher ist das bei vielen Leuten auch recht beliebt. Und Open Projects Network bietet das. Es ist ein eigenes Netzwerk für solche Geschichten. Komme ich zu den Beispielen. 3 Stück habe ich da vorbereitet. Die Linux-Kernel-Entstehung, hatte ich schon erwähnt, ist als Experiment gestartet. Die Entwicklung sieht ein bisschen kathedralenartig aus, weil Linus selbst entscheidet, was reinkommt. Und er ist auch der Einzige, der es entscheidet. Es sei denn, er fährt in Urlaub und sagt, Alan, mach du das. Aber dann ist es immer noch wieder eine Person, nämlich Alan Cox. Ist aber nicht so problematisch. Es gibt, wie gesagt, verteilte Kernel-Entwicklung und es gibt die Patches, die öffentlich rumfliegen. Und Firmen, die Linux verkaufen, zum Beispiel SUSE, zum Beispiel Red Hat, die verwenden auch mittlerweile nicht mehr den Standard-Kernel, sondern einen Kernel mit entsprechenden Erweiterungen, die sie sich entweder selbst entwickelt haben oder so aus den bestehenden Patches zusammengestrickt haben. Ein Release wird gemacht, wenn der Kernel stabil ist, nicht wenn irgendjemand sagt, jetzt muss ein Release sein, es ist wieder ein halbes Jahr um. Das werte ich mal als Applaus. Zeitvorgaben gibt es nicht. Die Mitarbeiter sind weltweit verteilt. Es ist gar nicht so klar ersichtlich, wie viel es sind, da sie teilweise auch nicht am Standard-Kernel mitentwickeln, sondern halt an diesen zweiten oder dritten Archiven, die es da sonst noch gibt. Und es wird mittlerweile durch Firmen unterstützt. Amy hat einen RAID-Controller, der von Linux unterstützt wird. Da hat Amy den Treiber geschrieben. Das gleiche gibt es für verschiedene andere Hardware-Stücke auch, wo Firmen das entwickeln. Da haben wir eine Frage.
Ja, gibt es schon irgendeine Untersuchung, wie viele das auch persönlich, die intensiv damit wirken, und was auf welche Hüter kommen? Da hat schon irgendjemand eine Art Umfrage gestartet, aber man kann da nicht
gucken. Die Frage war, ob es eine Untersuchung gibt, wie viele Leute tatsächlich am Linux-Kernel mitarbeiten und da im Hintergrund mitstecken. Ich weiß es nicht. Also für das Archiv in der Zeitung First Monday gab es eine Untersuchung, wie viele Leute am Kernel mitarbeiten. Da müssen wir mal gucken. Dahinten war noch eine Frage.
Es gibt auch eine Untersuchung von einem Psychologie-Lehrstuhl in Deutschland.
Es gibt eine Untersuchung von einem Psychologie-Lehrstuhl in Deutschland, die Fragebögen an Kernel-Entwickler verschickt haben und auch ausgewertet haben. Aber auch da wird man nicht alle erreichen, denn die Menge ist wirklich sehr groß und viele Leute sind noch nicht auf der Hauptmailingliste, sondern da mitzulesen ist schon schwer. Und wenn jetzt auch noch mehr Leute mitlesen und vor allem schreiben würden, das wird noch unhandlicher. Von daher gibt es verschiedene Mailinglisten für Teilbereiche oder für andere Kernel, wo die Leute dann draufstehen. Also es sind sehr viele, aber mir ist nicht bekannt, wie viele. Die wichtigste Kommunikation über die Hauptmailingliste, Linux Kernel, aber für die einzelnen Teilbereiche gibt es wieder eigene Mailinglisten. Und manchmal treffen es, oder es ist ein Phänomen, Entwickler von freier Software treffen sich auf Konferenzen. Auch hier haben sich wieder ein paar Leute getroffen, die sich halt normalerweise selten sehen und die halt hier inhaltliche Sachen besprochen haben. Genauso ist es, wenn man sich den Linux-Kongress ansieht, den Linux-Tag, die Linux World Expo und sowas. Da reden normalerweise auch Kernel-Entwickler, oftmals verschiedene, die aus verschiedenen Ländern kommen und sich dann auch da zusammensetzen können und auch über inhaltliche Dinge reden können. Zweites Beispiel, KDE. Der Grund für die Entstehung war eine Vision. Die Vision, Unix so einfach zu machen wie Windows. Das war so der Startpunkt von KDE von Matthias Ettrich. Ich benutze KDE nicht, aber ich denke schon. Die Oberfläche ist extrem einfach zu bedienen. Sie ist per Maus kontrollierbar. Das ist wohl das, was viele Anwender möchten. Und von daher, ich denke, es ist aufgegangen. Es gibt ein Kernteam, das sich auch auf Programmiercamps trifft. Hatte ich vorhin erwähnt, wo die Leute eingeflogen werden. Bedingt gibt es Release-Pläne, also jeweils so ein halbes Jahr im Voraus, ein, zwei Monate im Voraus wird gesagt, okay, dann und dann soll eine neue Version rauskommen. Liest man dann in einschlägiger Linux-Presse auch, dass das KDE-Team wieder irgendwie einen Release plant und jetzt eine erste Beta, zweite Beta, dritte Beta-Version herausgibt und dann schließlich die Final-Version rausgibt. Und bei diesen Beta-Versionen, kurz davor, gibt es normalerweise bei KDE richtige Programmier-Sessions, wo die Leute dann auch sehr intensiv die letzten Fehler versuchen herauszubringen, das System rund zu machen und so weiter. Mitarbeiter sind weltweit verteilt, wobei der Schwerpunkt von KDE in Europa liegt. Ist anders als bei vielen anderen großen Projekten, die in Amerika gestartet wurden oder wo auch ein Schwerpunkt in Amerika liegt. Bei KDE liegt der Schwerpunkt tatsächlich in Europa. Ja, genau. Das ist auch, das KDE-Projekt ist in dem Sinne auch anders. Gerade weil sie haben Programmiercamps, wo das Kernteam eingeflogen wird. Unabhängig von den Releases. Das passiert ein, zweimal pro Jahr. Wird von mindestens zwei Firmen gesponsert, Trolltech und SUSE. Dann haben sie Release-Pläne so auf ein halbes Jahr im Voraus, ein paar Monate im Voraus. Und jeweils vor einem Release verwenden sie so eine Woche oder so, wo das Kernteam sehr intensiv die Sachen auf Herz und Nieren testet, wo das Kernteam wirklich die Bibliotheken durchgeht und die letzten Fehler versucht rauszukriegen. Das ist bei anderen Projekten anders. Also deshalb habe ich das hier extra erwähnt, weil das KDE-Projekt ist gerade deswegen auch funktioniert anders als viele sonstige Projekte. Insbesondere auch als Linux Kernel. Der wird rausgegeben, wenn er stabil ist. Releaseplan, Anfang 2000 sollte 2.4 rauskommen. Wann ist er rausgekommen? Anfang 2001. Weil der Kernel halt einfach nicht stabil war. Es fehlten noch wichtige Sachen, die halt rein mussten. Das System lief nicht so rund, wie es laufen sollte. Jo, kommen wir zum nächsten. Debian-Projekt, auch wieder aus einer Vision entstanden. Ist mittlerweile eines der größten Projekte mit rund 800 Mitarbeitern, beziehungsweise mit rund 800 registrierten Mitarbeitern und noch diversen Leuten, die zuarbeiten. Beim Linux-Kernel muss man sich nicht registrieren, man arbeitet einfach mit und schickt seine Sachen ein. Und wenn man gut ist und gut argumentieren kann, kommen die Sachen auch rein, ansonsten liegt die eigene Arbeit irgendwo im Netz rum, in Anführungsstrichen, oder wird von dem einen oder anderen aufgegriffen. Bei Debian kann man sich registrieren und in mehr Bereichen mitarbeiten, als wenn man sich nicht registriert und versucht mitzuarbeiten. Es geht aber auch, deshalb registrierte Mitarbeiter 800 rund. Schwerpunkt liegt in USA und Deutschland. Interessanterweise tatsächlich in Deutschland. Hier leben sehr viele Entwickler, mehr als in anderen, von Amerika mal abgesehen, mehr als in anderen Ländern. In Amerika ist der klare Schwerpunkt mit 200, 300 Entwicklern. Deutschland hat knapp 100 oder so. Und auch interessant, bei Debian arbeiten sehr viele Leute mit, die nur mitarbeiten, weil die Ideologie so stark im Vordergrund steht, weil das Debian-Projekt sich sehr starke, klare Richtlinien gesetzt hat, was als frei angesehen wird und freie Software wirklich voranbringt und versucht voranzutreiben. Also viele Leute würden nicht in einem Feldwald- und Wiesenprojekt mitarbeiten, wenn die Ideologie nicht geklärt ist, wenn nicht klar ist, dass die Änderungen nicht kommerziell missbraucht werden können, wenn die weiterhin frei sind, wenn das, was nachher herauskommt, auch weiterhin frei bleibt. Normalerweise sieht es so aus, dass eine Person nur einen kleinen Arbeitsbereich hat. Entweder am Bootsystem arbeitet, an den Webseiten arbeitet, ein paar Pakete wartet, vielleicht auch noch Pakete entwickelt. Nur wenige Leute haben tatsächlich so ein sehr großes Feld, wo sie mitarbeiten, wo sie versuchen zu koordinieren. Kommunikation findet fast ausschließlich über Mailinglisten und über Chatsysteme statt. Mailinglisten, die sind irgendwie explodiert. Das sind letzte Zählung oder vorletzte Zählung so 150 Stück. Das ist relativ viel, auf dem das meiste der Kommunikation stattfindet, wo Staatsberichte ausgetauscht werden, wo Entwicklung diskutiert wird, wo Fehler diskutiert werden. Programmiercamps gibt es nicht. Releasepläne sind sehr mit großer Vorsicht zu genießen. Es gibt Releasepläne, aber naja, um ehrlich zu sein, die Daten da drin sind leicht utopisch. Und wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre angesehen hat, es zog sich auch immer weiter hinaus, bis irgendwie ein Release fertig war. Im Vordergrund steht nicht, dann muss das Release fertig sein, dann muss die Version rauskommen, sondern das System muss stabil sein. Wenn es stabil ist und die Sachen so funktionieren, wie sie sollen, dann kann man es rausgeben. Dann kann man sich überlegen, gut, jetzt frieren wir das ein, jetzt versuchen wir die letzten Fehler rauszuschleifen und dann geben wir es raus. Von daher ist das mit dem Release-Plan da wieder eher so typisch freie Software. Es gibt keinen, sondern es wird rausgegeben, wenn es stabil ist. Meine letzte Folie, eine akademische Frage. Kann ein Softwareprojekt scheitern? Okay, da oben sehe ich Nicken, ein Softwareprojekt kann scheitern. Zweite Frage, kann ein freies Softwareprojekt scheitern? Da sehe ich wieder Nicken, erklär mal wieso. Ein Beispiel war, das Projekt schläft ein, weil man nicht genug Leute findet, die auch ein Interesse daran haben. Gegenfrage. Okay, es geht noch weiter. Der Entwickler hat irgendwann auch kein Interesse mehr daran und das Projekt verrottet. Es ist dann gescheitert. Es wurde benutzt. Es hat den Zweck erfüllt. Und wenn es verrottet und nicht mehr benutzt wird, muss es ein anderes Projekt geben, was die Möglichkeit bietet, die das Programm ursprünglich bieten sollte. Oder der Bedarf ist einfach nicht mehr da. Dann hat das Programm sich eigentlich nur einfach überlebt. Also ich persönlich sehe es auf jeden Fall nicht als Scheitern an. Ich hatte gestern eine Diskussion mit einem Menschen, habe ich gesehen. Wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen zu diesem DT-Aus-Programm. Er hat auch was im Bereich mit Banken gemacht und hatte sich von daher mal mit DTAs beschäftigt. Er meinte, das Projekt wäre tot. Zugegeben, da wurde innerhalb eines, anderthalb Jahre nicht wirklich viel dran entwickelt. Wozu auch? Erstens funktioniert es. Zweitens implementiert es genau den Standard, den es implementieren soll. Drittens wird es eingesetzt. Und die Leute, die es einsetzen, sind damit offenbar zufrieden. Das Projekt ist nicht tot. Es hat einfach einen Status erreicht, wo es keine neuen Bedürfnisse gibt, die befriedigt werden müssen. Es funktioniert einfach. Hinter dir erst, dann du.
Ich glaube schon, dass es scheitern kann. Also wir hatten es vorhin von knapp 100.000 Projekten bei SourceForge. Sehr viele davon haben noch kein einziges Release, sind also nicht einsatzfähig, sondern sind in einem hohen Konzept zugesetzt. Wenn die über diesen Zustand nie rauskommen, was ich noch beweisen werden muss, ob wir das so und so nicht, kann man sehr als gescheitert betrachten.
Okay, haben Sie schon Codezeilen da?
Wir haben noch keine 1.
Okay.
Also ich verstehe das daran, dass man zumindest noch keine Downloads hat, so im PVS-Bereich, aber also wenn man so nur mal reinkommen will, oder man stößt halt auch sehr viele interessante Sachen, wo gute Ideen dabei sind, wo man sich denkt, ja super, will ich haben, und es ist halt noch überhaupt nicht da. Wenn das auch nicht kommt, dann würde ich das nicht haben.
Okay, die Frage ist an der Stelle für mich, hat das Projekt schon angefangen? Also das ist auch etwas, was ich in der Tat festgestellt habe. Kurze Sache zur Geschäftsordnung. Mit dem Vortrag bin ich jetzt fertig. Ich habe da jetzt zwar noch zwei Antworten, die ich durch zwei Klicken hervorzaubern kann, aber prinzipiell bin ich mit dem Vortrag zu Ende und ich denke, wir machen einfach mit der Diskussion weiter.
Genau, das ist schon so ein Übergang.
Gut, dann gehe ich darauf jetzt direkt ein. Also ich habe es auch festgestellt,